Good morning und welcome an diesem beautiful Sunday. Und ich begrüße meinen Gast, Sir Bischof Christian Stieblein. Entschuldigung. Sie wissen natürlich, Herr Bischof, warum ich das sage, aber die Auflösung für alle anderen folgt gleich. Aber erstmal starten wir, oder?
Ja, guten Morgen, lieber Herr Wittgen. Na, da haben Sie sich aber wieder was einfallen lassen. Das können wir jetzt ruhig überspringen, nicht wahr? Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn es darum geht, dass wir jetzt Gottesdienst feiern. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich muss Sie jetzt nicht wirklich Sir nennen, oder? Oder muss ich Sie irgendwie anders nennen? Also zum Hintergrund. Da bin ich wie immer auf meinen Social-Media-Kanälen unterwegs und dann sehe ich plötzlich, Herr Bischof, dass Sie in England sind und das offensichtlich nicht zum Urlaub. Sie tragen Ihren schwarzen Talar, predigen von einer Kanzel, habe ich auf den Fotos gesehen. Auf einem anderen Foto stehen Geistliche um Sie herum, die so festlich ja, gewandet sind in weißen, golden bestickten Roben, dass ich dachte, zu was wird der Bischof denn hier gekrönt? Was war das für eine Zeremonie? In England? War es in London?
Es war in London, lieber Herr Wittke, unsere Kirche. Also Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz hat seit einem guten Vierteljahrhundert etwa eine Partnerschaft mit der Diözese in London. Da besuchen wir uns gegenseitig, tauschen uns aus. Gerade nach dem Brexit ist das Band noch fester geworden, damit wir in Europa zusammenbleiben. Das ist ganz spannend, was dort an Herausforderungen ist. Wie sagen die Briten dann immer, very similar zu dem, was auch für uns an Herausforderungen da ist. Und zu dieser Partnerschaft gehört also, dass die Bischöfin dort, Bischöfin Sarah Mullally, Ehrenpredigerin am Berliner Dom ist. Das haben wir letztes Jahr begangen. Und der Bischof von hier, also ich durfte jetzt Ehrendomherr an St. Paul's in London werden. St. Paul's, das ist die große Kathedrale in London City. Und ich sag mal, Pomp und Circumstances, das können die Briten.
Und das ist schon was Besonderes, oder? Das sah schon toll und wirklich sehr schön festlich aus. Wie fühlt sich das für Sie an?
Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Und wer St. Paul's kennt, die Kathedrale ist etwa dreimal so groß wie der Berliner Dom. Da geht man schon auf die Knie, was so die Erhabenheit dieses Bauwerks, dieser Architektur angeht. Aber ich finde wirklich noch viel wichtiger ist, dass wir uns über die Herausforderungen austauschen. Was heißt Kirche sein? Was heißt Christ sein heute in einer großen Metropole, dass wir wirklich für die Menschen da sind?
Haben Sie da auch tatsächlich so einen anderen Titel, einen anderen Namen bekommen? Ist das damit verbunden? Also das mit dem Sir war jetzt ein Gag von mir, aber so kriegt man da auch so einen anderen Namen nochmal?
Na, das heißt Honorary Canon, also Ehrendomherr, aber das ist sowas, was wir ja auch haben, damit spricht man sich nicht an, nein.
Okay, sehr schön, sehr spannend. Tolle Bilder sind auf jeden Fall entstanden und schön, dass Sie jetzt wieder zurück sind, hier aus London in Berlin. Und wir kommen zu einem Thema. Größer könnte der Kontrast zum goldglänzenden, heiteren Einstieg gerade eben wohl kaum sein. Am Donnerstag der vergangenen Woche ist eine Studie vorgestellt worden, die die Evangelische Kirche Deutschlands 2020 selbst in Auftrag gegeben hat, zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Kirche und Diakonie. Und die Ergebnisse, die sind erschütternd. Und ich will mich bewusst da nicht mit Zahlen aufhalten. Können Sie alles an jeder Stelle im Internet nachlesen. Wir machen hier auch keine Magazinsendung, sondern sind in einem Gottesdienst. Komm an in diesem Gottesdienst, versuchen das. Und wenn ich jetzt aber in einer Kirchenbank heute in einem Gottesdienst Platz nehmen würde, würde ich mit den Menschen, die neben mir sitzen oder mit denen ich in die Kirche reingehen würde, würde ich mit denen sprechen und würde sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele Betroffene sind. Vor allem die Studie zeigt jetzt auch, also im Vergleich, dass das Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche genauso groß ist wie in der katholischen Kirche. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte es nicht gedacht, dass es in der evangelischen Kirche auch so heftig ist. Herr Bischof, hat Sie das Ergebnis überrascht?
Überrascht. Es hat mich sehr erschüttert. Und das, obwohl man jetzt mit diesem Wort erschüttert, bin ich auch vorsichtig. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema sexualisierte Gewalt und versuchen aufzuarbeiten. Und doch, wenn es dann so deutlich wird und das Ausmaß, das die Studie noch einmal zutage gefördert hat, so groß ist, das ist ungeheuer erschütternd und hinterlässt auch diese Erschütterung, weil jeder Fall, jede Geschichte uns zeigt, was wir falsch gemacht haben, was wir falsch machen. Die Betroffenen rücken mit dieser großen Studie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche in den Mittelpunkt. Und das ist richtig so. Ihre Stimme wird laut. Und die spezifischen evangelischen Faktoren, Faktoren einer evangelischen Kirche, die Gewalt und Missbrauch begünstigt, ermöglicht haben. Dazu gehört auch, weil Sie das so fragen, dazu gehört auch, dass wir uns für die bessere Kirche an diesem Punkt gehalten haben. Und ja, dieses Selbstbild, diese Illusion hat verdeckt, wie es tatsächlich aussieht. Mhm. Und hat dafür gesorgt, dass wir so langsam waren in der Aufarbeitung. Und das muss man ganz deutlich sagen, wir haben viel falsch gemacht, entsetzlich viel. Gut, dass diese Studie jetzt da ist.
Wie geht es jetzt weiter? Also Punkt 1, wie wird mit den bisherigen Opfern und den Tätern, und das gendere ich jetzt bewusst nicht, weil es nur 0,3% Täterinnen gibt, wie wird mit den Opfern und den Tätern jetzt umgegangen? Und Punkt 2, was passiert, was wird unternommen, damit es nicht weiterhin und immer wieder zu Übergriffen und Missbrauch auch in der Zukunft kommt?
Also zunächst zu den Betroffenen. Wir rufen auf, sich zu melden. Es gibt eine Ansprechstelle mit einer unabhängigen Beauftragten, Dr. Chris Lange. Es gibt eine von der Landeskirche darüber hinaus Beauftragte, die genau dafür da ist, dass Menschen sich melden und wir die Fälle wissen und dann sozusagen auch das passieren kann, was passieren muss. Melden Sie sich, wenn Sie Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, wenn Sie betroffen sind. Es gibt seit Jahren eine Anerkennungskommission. Mhm. In ihr werden Betroffene gehört und es werden Anerkennungsleistungen gezahlt. Geld macht nichts wieder gut, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch diese Anerkennung institutionalisiert da ist. Zu den Tätern. Wir haben ja jetzt im Blick auf die Pfarrer die Akten seit 1946 durchgesehen. Gegen die Beschuldigten hat es in vielen Fällen Strafverfahren und Disziplinarverfahren mit Verurteilungen gegeben. Mhm. Mir ist wichtig zu sagen, Fälle, um die wir wissen, gehen sofort an die Staatsanwaltschaft. Es darf nichts vertuscht oder unter den Teppich gekehrt werden. Und es ist so, dass an dieser Stelle alles sofort an den Staat geht. Schließlich Strukturen, die lange begünstigt haben, dass weggeschaut wurde, müssen geändert werden. Alle Verantwortlichen müssen geschult und sensibilisiert werden und werden das auch seit einigen Jahren. Auch das geschieht. Prävention, Intervention, Verfahren. Es gilt unbedingt zu handeln.
Wie ist es eigentlich, Herr Bischof, so für einen Pfarrer, eine Pfarrerin heute, wenn die jetzt so vor ihre Gemeinden treten? Ich meine, wir beide haben es ja gut jetzt hier in diesem Format. Ich kann Sie ansprechen zu dem Thema der Studie zu sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie. Sie können mir antworten, wir können ins Gespräch gehen, ganz direkt, und wir können das dann auch für heute abschließen. Aber so die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirche, wie gehen die heute nach vorne? Und also sagen die, ja, ich begrüße zum Sonntag XY, schlagen wir mal die Bibel auf, heute geht es um, keine Ahnung, werde ich ja auch gleich erst hören, also weiß ich nicht, wie Jesus den Sturm bändigte. Hat da eine Pfarrperson nicht auch den Wunsch, also eigentlich würde ich jetzt mal über was ganz anderes sprechen, und darf die das oder macht die das einfach? Wie ist das?
Doch natürlich gehört das in den Gottesdienst auch hinein, vor allem denke ich in die Gespräche. Mhm. Beim Gottesdienst, denke ich, ist es wichtig, Leid und Schmerz auszusprechen. Was nicht dran ist, und das sage ich ganz deutlich, ist fromme Soße und schnelle Vergebungen oder Entschuldigungen darüber gießen zu wollen. Das muss man ganz klar trennen. Es geht um das Leid der Betroffenen. Einer der Faktoren geistlichen Missbrauchs ist immer die falsche Verquickung im Raum der Kirche, in der dann Pastoren ihre Macht ausnutzen. Aber natürlich gehört das Thema jetzt in die Gespräche und eben nicht ins Verschweigen. Und es gehört auch vor Gott, denn die Beziehung zu ihm ist ja zerstört worden durch diese Taten.
Hm. Das sind heute ganz schöne Wellenbewegungen, Herr Bischof, denen wir hier heute thematisch ausgesetzt sind. Deswegen bin ich vielleicht auch vorhin auf, wie Jesus den Sturm bändigte, gekommen. Jetzt kommen wir zur echten, für heute vorgesehenen Bibelstelle. Ich bin gespannt.
Ja, ich sage einmal, letzter Sonntag nach dem Epiphaniasfest, sozusagen letzter Sonntag im Licht und Glanz des weihnachtlichen Festes und der Geburt des Lichtes Gottes in Jesus Christus. Zu diesem Sonntag gehört die Geschichte der Verklärung. Also Jesus geht mit den Jüngern auf einen Berg und plötzlich sind alle im Glanz und Petrus sagt, lasst uns Hütten bauen und hier bleiben. Aber es ist eben nur ein Vorschein. Es ist nicht die Vollendung. Es ist eine tolle Geschichte über das, was wir erwarten und das, was eben alles noch nicht ist. Aber das kennen Sie ja schon von mir. Ich lese sie heute nicht.
Bevor Sie die lesen, wenn es der letzte Sonntag in Epiphanes ist, was kommt denn, schon mal Vorschau, was kommt denn jetzt danach?
Jetzt kommen dann die Sonntage vor der Passionszeit. Wir zählen dann ab nächsten Sonntag gewissermaßen die Tage bis Ostern, Septuagesime, Sechsagesime, 70 Tage vor Ostern, 60 Tage vor Ostern.
Geht in Richtung Ostern.
Und dann kommt relativ bald die Passionszeit. Okay. Jetzt aber die Bibelstelle für heute. Wir haben einen Abschnitt aus dem Brief des Paulus, aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, also Neues Testament, da gibt es ja Evangelien und Briefe. Mhm. Und aus diesem zweiten Brief des Paulus sind das Worte über das Licht und wie es in der Welt aufgenommen wird. Und ich denke, diese Worte passen für heute. Ich lese 2. Korintherbrief, 4. Kapitel. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
Ich habe gelernt, es gibt also der Korintherbrief, ist der Brief des Paulus. Sie hatten vorher gesagt, so Paulusbrief und Korintherbrief. Also, ne?
Beides ist das. An die Gemeinde in Korinth hat er zwei Briefe geschrieben.
Alles, das ist der zweite. Alles klar, aber das ist auch gar nicht meine Frage. Es gibt ja immer Möglichkeiten, Bibelstellen sich auch auszusuchen. Ne? Also, es wird was vorgegeben, haben Sie auch gesagt, oder es wird was empfohlen. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es heute irgendwie so ein bisschen schwierig ist, in den Gottesdienst reinzukommen. Warum haben Sie sich jetzt für diese Bibelstelle von den, ist es eine von den vorgegebenen, empfohlenen gewesen oder haben Sie da einfach mal ganz frei sich jetzt eine ausgesucht?
Nee, es ist genau die vorgegebene. Aha. Ich hatte deswegen auch erzählt, das Evangelium mit der Verklärung Jesu, das ist das Evangelium heute, aber für das Predigen vorgegeben ist genau diese Bibelstelle und ich mache das eigentlich genauso, dass an den Tagen, wo man nicht wirklich selber genau weiß, wie es jetzt mit einer Bibelstelle weitergehen soll, dann nehme ich das, was vorgeschlagen ist.
Dann mag ich einmal noch bei diesem Begriff Verklärung, wenn das auch im Evangelium, also bei der Lesung irgendwie vorkommt, da nochmal hängen bleiben, weil Verklärung klingt so ein bisschen wie beschönigen. Das ist es aber nicht, oder?
Das ist es gar nicht, aber gut, dass Sie auch das ansprechen, weil nichts schlimmer wäre, als dass wir in diesen Zeiten irgendwas versuchen zu beschönigen. Verklärung an der Stelle meint, es wird sozusagen einmal klar, wie es am Ende ist. Es wird einmal schon zum Leuchten gebracht und deswegen so, aber Verklärung, weil es eben noch nicht so ist, weil es nur ein kurzer Moment ist, wo einmal das Licht in dieser Geschichte dort ganz hell scheint. Aber deswegen finde ich eigentlich diesen Paulus-Text, diese Worte aus dem Korintherbrief heute so gut, weil sie ja vom Zerbrechen des Lichtes auch sprechen, von dem, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Licht so aufzunehmen oder dass es eben irdene Gefäße sind, um die es geht und die kommen gewissermaßen zum Zerspringen in diesem Licht Gottes und das, naja, ich kriege das jetzt auch nicht alles so übereins, ich gebe zu, das geht nicht und das soll vielleicht auch heute nicht gehen oder ich will das auch nicht, weil alles, was jetzt so mal schnell über eins geht und dann mag es auch noch so klingen, als hier irgendwie würde von Bedrängung gesprochen und dann spreche ich womöglich noch als Institutionsvertreter davon, was ich auf keinen Fall will, weil es darum nicht geht, es geht um die Stimme der Betroffenen, es geht um die Menschen, die wir jetzt hören. Das geht nicht so eben irgendwie glatt über eins und das will ich jetzt auch nicht den Eindruck erwecken.
Ah ja, das war jetzt fast self-fulfilling prophecy, also vom Bedrängt der Kirche habe ich da jetzt gar nichts so rausgehört, sondern hätte gedacht, irgendwie so schon die Worte an ja, bedrängte Menschen, dieses Licht nicht sehen können. Aber es war durchaus ein Text, der sehr, wie soll ich sagen, metaphorisch war oder sehr, sehr wortgewandt Bilder erzeugt hat, wo ich schon sagen muss, am Ende bleibt bei mir wenig hängen, außer dieses eben, da ist Licht in der Dunkelheit, aber die Schwierigkeit ist, wir haben das in menschlichen Gefäßen irgendwie so. Also wie viel Licht kann ich aus dieser Bibelstelle mitnehmen für den heutigen Sonntag?
Ich will noch einmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Es geht überhaupt nicht um bedrängte Kirche. Ich habe es nur einmal auch so anklingen lassen, damit es auch niemand hört an dieser Stelle.
Okay, ja.
Darum geht es nun am allerwenigsten. Das war lange genug, dass die Institution meinte, sich selbst schützen zu müssen, statt die Betroffenen zu schützen und für sie da zu sein. Ich finde, Sie bringen es auf den Punkt, worum es mit dieser Bibelstelle geht, nämlich das Nachspüren für das Licht, das da in den irdenen Gefäßen in uns ist. Und das ist ja die Pointe hier, weil es irdene Gefäße sind, bleibt auch immer sichtbar, dass das Licht Gottes mehr ist und größer ist und nicht in diesen Gefäßen aufgeht, aber in diese Gefäße hineinkommt. Und dann heißt es ja auch gleich im nächsten Satz, der Schein in unsere Herzen gegeben ist. Und das ist für mich auch ein Stück Hoffnung, dass in aller Dunkelheit ein Stück Lichtschein in den Herzen ankommt.
Wir kommen zur Fürbitte und es wäre jetzt sehr platt, wenn ich Sie jetzt bitten würde, Herr Bischof, eine Fürbitte für die Opfer von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche anzustimmen. Und selbst, ich habe dann überlegt, also eine Fürbitte gerichtet an alle Opfer von sexualisierter Gewalt, aber ich tue mich auch damit total schwer, weil es irgendwie so wirken könnte wie, na, dann schütten wir jetzt mal viel guten Segen über alles aus und dann wird schon wieder gut. Und das wird dem allen nicht gerecht in vielen, vielen Einzelschicksalen. Aber bei der ganzen Geschichte geht es doch eigentlich auch immer um Machtmissbrauch und gegen Machtmissbrauch generell die Stimme zu erheben und auch in einer Fürbitte dafür laut zu werden. Also für mich ginge das zumindest in Ordnung. Was meinen Sie?
Gott, mach ein Ende damit, dass wir an Leid und über Schmerz anderer Menschen hinweggehen. Lass uns endlich aufhören, wegzusehen, drüber zu schauen, zu verharmlosen. Gott, mach laut die Stimme der Betroffenen und bringe alles Rechtfertigen und Verharmlosen und Kleinmachen zum Verstummen. Dass wir endlich tun, was dran ist, statt zu reden nur. Gott, sei Licht in uns, wo das Dunkel nicht zu enden scheint. Scheine in die Herzen, in unsere, in alle.
Amen. Und das möchte ich von eben vielleicht nochmal betonen, wenn wir jetzt zum Segen kommen. Segen hat für mein Empfinden immer etwas Tröstliches, Heilendes, Schützendes, aber nie etwas Überdeckendes. Im Gegenteil, aus dem Segen kann ich Kraft schöpfen, aufzudecken und mich zu befreien.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich habe nichts mehr, Herr Bischof. Bin vom Wellengang ziemlich durchgeschüttelt von heute. Ich drücke die Daumen. Später habe ich wieder die Kraft zum Daumen drücken, dass die deutsche Handballnationalmannschaft jetzt noch zumindest den dritten Platz bei der EM erreicht. Das wäre doch schon klasse, oder?
Ja, okay. Handball, Sport, Bewegung tut immer gut. Da haben Sie recht. Bewegung brauchen wir in der Tat.
Bewegung, Daumen drücken zumindest. Ne? Wir müssen uns ja gar nicht so viel bewegen. Die da auf dem Spielfeld müssen uns bewegen. Also ich bewege auf jeden Fall die Daumen und entspanne vor dem Fernseher und gucke mir das an.
Genau, der dritte Platz ist doch ganz respektabel,
oder? Es wäre großartig. Also ich würde das sehr feiern. Kommen Sie auch gut und erfolgreich und bewegt und bewegend durch die neue Woche. Gerne auch mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso.
Und mit einem Schein.